Heute sprechen wir über das Thema und warum es im Wald beispielsweise schneller verrottet als im Gebäude. Denn in einem Gebäude kann Holz 1000 Jahre alt werden und jeder, der schon mal spazieren war, dem wird schon aufgefallen sein, wenn er im Wald unterwegs war, dass da so Totholz relativ schnell vergeht, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet. Und damit wir da so ein bisschen reinkommen, habe ich natürlich wieder unseren Lieblingsholzbauexperten Holger mitgebracht.
Ja, moin Sascha. Sehr gerne doch. Immer wieder gerne. Ja.
Okay. Holger, damit wir direkt so ein bisschen reinkommen, nur nochmal für die Hörer und Hörerinnen, ihr seid natürlich hier bei Das Moderne Haus, der Holzbau-Podcast rund um das Thema Bauen mit Holz für Baufamilien und Investoren. Und wenn die sich jetzt beispielsweise mal gefragt haben, die sind so durch den Wald gelaufen und so und haben dann gesehen, auch ja, das verrottet relativ schnell, das Holz. Ist das für mich vielleicht der richtige Baustoff? Und
Holger, was
meinst du, ist das das richtige Material, wenn die sich für Holz entscheiden?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass mancher da so ein bisschen Unbehagen hat. Man sieht hier, man kann ja Holz ganz gut kompostieren. Und das geht dann in seiner natürlichen Umgebung sehr schnell. Und wir behaupten, Holzbau, das hält. Also was hast du gesagt, 1000 Jahre, warum denn eigentlich nicht? Also die Messlatte sollten wir schon so hoch hängen. Ja, ob Holz wirklich das richtige Material zum Bauen ist, davon muss man auch erstmal überzeugt sein. Denn es ist ja dazu auch noch ungewohnt. Elternhaus, bei mir war es jedenfalls so. Oder auch die Schule. Schule war übrigens aus Waschbeton, nicht so attraktiv, aber dauerhaft. Also da konnte man nichts erschüttern. Also alles aus Stein gebaut. Wir sind ja hier in Norddeutschland. Wir sind ja doch sehr steindominiert. In anderen Regionen mag das ein bisschen anders sein.
Ja, okay. Und ich muss sagen, ja, so Stein, das hat irgendwie ja was Solides, ne? Also man denkt nur, ja, das hält ewig. Ja, oder?
Ja, natürlich. Also es macht einen robusten Eindruck. Wenn wir einen Pflasterstein nehmen zum Beispiel, das kann dann auch wirklich nass sein. Aber sobald wir Wände daraus bauen, soll ein Stein eben auch nicht nass sein. Genauso wenig natürlich wie Holz, wenn wir es für Wände und für Dächer und Decken verwenden. Also ein Gebäude soll dauerhaft nutzbar sein. Dazu muss es trocken bleiben. Und das gilt für Stein und Holz gleichermaßen. Dass es trocken bleiben soll und muss. Denn sonst ist das keine Baukonstruktion, mit der wir als Mensch zurechtkommen.
Okay. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich sag mal so, jeder, der mal eine relativ alte Auffahrt gesehen hat mit Pflastersteinen, dem wird auch auffallen, dass die Pflastersteine nicht mehr so gut aussehen und die langsam anfangen zu bröckeln, weil die halt auch ziemlich, der Zahn der Zeit, der nagt da dran. Da kommt wieder Frost und da platzt das wieder auf und solche Geschichten.
Okay. Ja.
Aber nasses Holz, das geht nicht kaputt. Und Stein?
Ja, nasses Holz geht ja schon kaputt, Stein eher nicht. Also gut, nehmen wir mal Frostschäden raus und an Stein, aber nasses Holz geht schon kaputt. Also das stimmt, die Natur ist ja auch klug angelegt und so diese Klugheit der Natur, dass alles ja endlich ist und alles ja auch wieder aus sich selbst heraus sich entwickelt. Aber wir Menschen entnehmen es ja nun mal der Natur. Wir wollen letztendlich mit wenig Energie zum Bauen auskommen. Und wenn man weiß, dass die Zementindustrie, angeblich kann die Zahl nicht überprüfen, aber 8% des CO2-Ausstoßes verursacht, dann muss man da ja ein Fragezeichen dran machen. Bei Holz lagern wir CO2 ein. Also wir haben Holz als Baustoff und Werkstoff quasi vor der Haustür und wir fragen uns, ist das das richtige Material? Und da wollen wir ein bisschen Hintergründe betrachten. Also Holz wurde mit Sonnenenergie hergestellt im Wald. Das ist ja was Großartiges. Das könnte man nochmal alles genau erklären. Wir wollen ja ein bisschen eher auf die Frage, ob es denn auch dauerhaft ist. Also wir haben zumindest mal ein Material, was nachhaltig ist, was mit Sonnenenergie produziert worden ist und dazu noch CO2 einlagert. Also da kann man ja schon mal einen Haken hinmachen. Ja, also das richtige Material haben wir erstmal auf jeden Fall.
Ja, und dann habe ich das auch noch gelesen, als ich mich so ein bisschen Nachhaltigkeit, ne? Das ist so ein Begriff, der wird so häufig verwendet für alles Mögliche. Aber wenn man dem mal so richtig auf die Schliche kommen möchte, wo kommt dieser Nachhaltigkeitsbegriff eigentlich her? Dann wird man ja früher oder später bei der Forstwirtschaft landen, Holger.
Ja, das stimmt. Dieser Begriff ist tatsächlich im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht. Jedenfalls hat man das so nachlesen können. Das ist schon 300 Jahre ist schon nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland, Europa, ich weiß es nicht wo jetzt, aber von Deutschland spricht man dort in diesen Quellen. Und ein Forstwirt hat das mal beschrieben. Der hat das als nachhaltige Forstwirtschaft beschrieben. Wir wissen ja auch, dass andere Länder, denken wir zum Beispiel an Spanien, war auch ein bewaldetes Land. Die haben damals Schiffe gebaut und haben eben keine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben. Und das kann man dem Land auch heute noch ablesen, dass es da an grünen Flächen einfach mal fehlt. Ja, so ist es halt. Den Weg ist man hier Gott sei Dank bei uns in Deutschland nicht gegangen. Wir haben ein Drittel des Landes ist Wald, also beträchtliche Flächen.
Okay, sehr gut. Jetzt haben wir aber gerade auch im Titel so ein bisschen angekündigt, so ein Holzgebäude soll 1000 Jahre alt werden. Kannst du da mehr zu erzählen?
Ja, das wäre dann ja auch eine ganz hohe Form der Nachhaltigkeit, wenn wir etwas daraus bauen, was wirklich so lange halten kann. Und das ist wirklich auch unser Ziel. Wir können es ja aus der Vergangenheit ablesen, dass Fachwerkgebäude ja auch mehrere hundert Jahre alt werden können. Und dabei ist die Holzkonstruktion sogar noch nahezu ungeschützt. Kann man nicht so ganz sagen, weil die Zimmerleute, die das früher gebaut haben, die wussten natürlich auch etwas über Holzschutz und wie man das konstruieren muss, damit das Wasser eben möglichst wenig einsickern kann. Das Fachwerk liegt frei und dennoch funktioniert es ganz gut.
Und das hält ja irgendwie trotzdem extrem lange. Ja, was haben die denn da sich einfallen lassen?
Naja, also es ist so, dass beim Fachwerkgebäude, also eine Holzkonstruktion muss immer wieder in den Trockenzustand zurückfallen. Dann hält sie ewig. Bei einem Fachwerkgebäude muss also im Laufe des Jahres irgendwann der Trockenzustand auch wieder erreicht werden. Und da darf man nicht zu viele Fehler halt bauen. Und man hat zum Beispiel Giebel rausgesetzt, also gerade die hohen Wände haben sehr viel mehr Feuchtigkeit. Dazu hat man in die Wände in jedem Geschoss etwas rausgesetzt, sodass das Wasser dann davor tropfen kann. Man hat einen Sockel gebaut. Man hat also einige Dinge getan, damit das wirklich lange hält. Aber das können wir heute noch viel besser, weil wir arbeiten mit hinterlüfteten Fassaden. Denn wir bauen ja nicht mehr diese Fachwerkkonstruktion. Das benötigen wir nicht. Und da schielen wir so ein bisschen in Richtung Norden, in Norwegen, Westküste, wo das Wetter ja so unglaublich viel unangenehmer ist. Und nicht nur unangenehm, sondern auch wirklich sehr viel mehr Wind und Regen und weniger Sonnenstunden hat. Und dort halten diese Gebäude dann auch die mit der Fassadenbekleidung, hinterlüfteten Fassadenbekleidung, ja, viele hundert Jahre. Also das kann man schon so sagen.
Küste Norwegens, ne? Das ist so wenig Sonnentage, den meisten Regen, ich glaube sogar in ganz Europa und das wird gepaart mit kräftigem Wind. Ja, das wird so ein bisschen schwierig für die Außenhaut,
ja,
oder?
Ja, eigentlich gar nicht. Also man hat dort eine Brettfassade, dahinter ist eine Luftschicht und das hält diese Konstruktion, diese tragende, wärmedämmende Konstruktion unglaublich trocken und das unter diesen widrigen Verhältnissen. Also die Wassermengen, die dort ankommen, können auch durchaus durch die Bekleidung durchdringen. Da können ja auch Risse sein oder da ist mal eine Fuge oder so etwas. Da dringt auch Wasser ein. Aber diese Luftschicht arbeitet dieses Wasser weg. Das Wasser kann dort ablaufen. Oder das, was eben noch da ist an Feuchtigkeit, was dort sich dann anhaftet, wird dann weggelüftet. Also die Holzkonstruktion dahinter ist im Grunde genommen perfekt geschützt. Denken wir mal an unsere Regenjacke, die wir über unserem Pullover haben. Im Idealfall bleibt dann der Pullover auch trocken.
1000 Jahre ist ja lang, ne?
Ja, das ist lang. Ein Gebäude muss natürlich auch gewartet werden. Also ein Dachziegel wird dann schon in den 1000 Jahren das eine oder andere Mal erneuert werden müssen, weil der natürlich enormer Witterung ausgesetzt ist und Sonne und Frost und ich weiß nicht was. Also man muss das Gebäude natürlich in Ordnung halten. Wir wissen ja auch, dass die Gebäude, die jetzt leer stehen, es kümmert sich keiner drum. Das dauert dann einige Jahre, dann hängt da mal ein Dachziegel ein bisschen schief und das hat dann keiner mehr beachtet und dann regnet es rein und so. Also dann ist innerhalb einiger Jahre ist dann auch tatsächlich Wassereintritt angesagt. Da spielt es auch keine Rolle, ob das aus Holz oder aus Stein ist. Dann wird solch ein Gebäude Schaden nehmen. Und nein, ein Gebäude braucht natürlich immer wieder eine Wartung. Und das Dach spielt eine große Rolle, aber Fassade natürlich auch. Und dann funktioniert das.
Okay, aber Wir wollen noch mal ein bisschen genauer rein in das Thema, ja, Holz verrotten. Weil, na klar, wenn ich mich drum kümmere und ein wachsames Auge auch für mein Gebäude habe und so, dann kann ich natürlich so ein bisschen die Feuchtigkeit daraus rausholen. Aber kannst du so ein bisschen so einen Einblick geben, was passiert denn jetzt, wenn ich mich da jetzt nicht so drum kümmere?
Also was passiert mit dem Holz, wenn es denn verrottet? Dazu muss man erstmal wissen, dass Holz hier ein faseriges Material ist. Wir stellen uns einfach mal Strohhalme vor, die so ineinander und miteinander verwachsen wären. Es ist ein Röhrensystem und der Baum hat deshalb dieses Röhrensystem, weil es mit sehr wenig Material viel Volumen herstellen kann. Volumen braucht der Baum, weil er soll ja oder will ja in die Höhe wachsen. Er will ja zum Licht. Wenn er dort im Nachteil wäre, dann würden andere Bäume ihn sozusagen verschatten und er würde dieses notwendige Licht und die Sonnenenergie nicht bekommen. Also mit wenig Material haushalten und dann möglichst in die Höhe wachsen, hat wieder das Problem, je höher der Baum, kräftiger Wind, er muss auch stabil sein, also muss er auch eine gewisse Dicke entwickeln. Und dann stellen wir uns dieses so ein Röhre mal vor, wie so ein Windkraftwerk sozusagen. Das ist ja auch eine Röhre, die unten einen beträchtlichen Durchmesser hat. Und das ist ja auch eine wahrscheinlich materialsparende Konstruktion. Und damit können beträchtliche Höhen erreicht werden. Das ist übrigens beim Baum auch in etwa 100 Meter und über 100 Meter, die ein Baum dort erreichen kann. Dieses Röhrensystem hat auch noch einen weiteren Vorteil, nicht nur Material sparen, sondern in diesen Röhren wird Wasser transportiert. Das geht über das Kapillarprinzip, also eine feinste Röhre, man kann es ja gar nicht sehen, die sind ja so fein, die zieht ja quasi physikalisch dann Wasser nach oben über die Kohäsionskräfte und das Wasser wird also dann zum Blattwerk transportiert. Und so kann dann dort die Photosynthese stattfinden mit der Sonnenenergie und es wird dann Glucose produziert, also Zucker produziert. Und aus diesem Zucker, da spaltet sich dann nochmal Wasser ab, dann ist es Stärke und die Stärke verkettet sich zu Zellulose. Und das ist dann tatsächlich, diese Zellulose ist dann das Grundmaterial für den Baum. Also der wesentliche Teil eines Baums ist Zellulose. Und dann gibt es noch andere Materialien, die das dann miteinander verkleben und so weiter. Das nennt sich dann Lignin. Und ja, im Wachstum, es ist sehr viel Wasser im Holz. Ja, es zieht ja Feuchtigkeit von der Wurzel bis zum Blatt. Sehr viel Wasser. Also im wachsenden Baum kann sich der Baum auch gegen dieses Wasserproblem sozusagen auch wehren. Und beim Totholz verliert es dann seine Widerstandskraft. Also dann lauern holzzerstörende Pilze, die dann die Oberhand gewinnen. Und der Baum kann sich dann im Totzustand natürlich nicht mehr.
Ja. Okay, das stimmt. Und das mit den Kapillaren, das kann man sogar selber mal ausprobieren zu Hause. Und zwar, ihr nehmt euch aber ein Glas Wasser und dann nehmt euch einen Bindfaden. Am besten so einen Wollfaden von Oma oder so. Und den schmeißt ihr mit der einen Seite da rein und dann lasst ihr den raushängen aus dem Glas, ein bisschen tiefer. Und dann werdet ihr sehen, dass Wasser kommt da raus. Und da haben wir halt auch diese Kapillarkräfte. Aber Holger, jetzt hast du uns von den ganz grausamen Pilzen erzählt, die das Holz zerstören. Und vor allen Dingen, solange der Baum steht, ist alles gut. Aber damit so ein Stück Holz bei uns auch eingebaut werden kann, muss ich ja den Holz bei der Holzernte leider den Baum töten.
Ja, das ist leider so. Also der Mensch ist schon ein grausames Wesen. Zum Selbsterhalt wird er Tiere und Pflanzen töten. Und ja, das Problem dieser Erde ist ja einfach, dass wir wahrscheinlich einfach auch zu viele Menschen sind. Also nun sind wir bei 8 Milliarden, das soll noch mehr werden. Entsprechend wollen wir und müssen wir auch irgendwie alles nutzen, was auf dieser Erde da ist. Und nun wollen wir uns natürlich selbst auch nicht abschaffen. Das ist irgendwie auch komisch. Man muss allerdings wissen, wenn er den Baum getötet hat, übernimmt er halt die Verantwortung für diesen Baum. Der Baum kann es selber nicht mehr. Das heißt, der Erhalt ist unterbrochen und nun müssen wir uns um das Material kümmern und den Rohstoff so werthaltig wie möglich verbauen. Also, das heißt sparsam, nicht verschwenderisch damit umzugehen und etwas bauen daraus, was möglichst lange hält. Also zumindest mal möglichst lange genutzt werden kann. Da sind Gebäude im Grunde genommen ideal, weil Gebäude, ja, die wahrscheinlich sogar mit die längste Nutzungsdauer hat von allen Dingen, mit denen wir uns so umgeben. Also wir würden, wenn wir Gebäude aus Holz bauen, etwas herstellen können, was eine sehr lange Nutzungsdauer hat. Nun können wir natürlich auch eine Zeitung herstellen aus Holz. Das geht ja nun auch. Aber eine Tageszeitung schmeiße ich nach einem Tag wieder weg. Übrigens ist die Tageszeitung gar nicht so schlecht, wenn ich hinterher aus dieser Tageszeitung eine Zellulose-Dämmung mache, ja, dann habe ich auch ein nachhaltiges Produkt. Das ist übrigens ein Upcycling, dass wir sozusagen aus einer Zeitung, kann man ja sagen, das ist ein minderwertiges Produkt, eigentlich ist es zum Wegschmeißen da. Nein, es ist tatsächlich dann auch Rohstoff. Ich kann daraus Dämmstoff machen. Und wenn ich diesen Dämmstoff dann in mein Gebäude wieder verwende, wird er dort auch wieder viele Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte sogar seinen Dienst tun. Dann ist sozusagen die Zeitungsproduktion ein Zwischenschritt zu einem Rohstoff. Das ist dann auch wieder schlau. Aber dazu müssen diese Kreisläufe natürlich auch alle funktionieren. Aber das tun sie da auch schon ganz gut. Also dort ist es ganz gut. Ansonsten Holz ernten im Wald, Verantwortung übernehmen, sparsam damit umgehen mit dem Holz, also möglichst wenig Holz verwenden in einem Gebäude und dann eine gute Konstruktion bauen, die möglichst lange hält.
Okay, aber jetzt haben wir ja noch das Problem, wir haben das jetzt geerntet. Jetzt müssen wir das irgendwie ja so machen, dass der Zimmermann das gut verarbeiten kann, sage ich mal. Wir wollen das so ein bisschen instand halten. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ja auch nach Chemiekeule, oder?
Ja, also das mit den Pilzen.
Okay, mit den Pilzen, jetzt, genau, Pilze, das ist unser Problem, ja.
Genau, wenn ich also dieses Haus vor Pilzen bewahren will, dann ist es ja tatsächlich so, also ich komme ja aus der Zeit ich habe Zimmerer gelernt und wir haben Holz verarbeitet, ich habe 1984 ausgelernt und wir haben alles chemisch behandelt, das komplette Holz, alles, was wir da genommen haben, wir haben das auch nicht hinterfragt, es war so, so sollte es halt wohl richtig gewesen sein. Aber man hat sich dann eines Besseren besonnen. Denn es ist ja so, von dem Ursprung des Holzbaus hat man ja nicht mit Chemie gearbeitet, sondern man hat das Holz intelligent verbaut, möglichst intelligent verbaut. Und man hat die Gebäude dann gewartet. Dächer wurden jedes Jahr überarbeitet und irgendwie repariert. Also das war nicht selten. Irgendein Sturm ging rüber und dann ist man aufs Dach gestiegen und hat das wieder repariert. Aber Chemiekeule, nein, brauchen wir heute nicht mehr.
Genau, okay. Geht das denn jetzt auf die zulasten der Dauerhaftigkeit, dass man jetzt keine Chemie mehr einsetzt? Oder?
Nein, das geht es nicht. Wir haben Mechanismen, die verhindern, dass das Holz tatsächlich Schaden nimmt, also durch Pilze Schaden nimmt. Wo man imprägnieren müsste, das sind bei Konstruktionen, die jetzt im erdnahen Bereich sind. Also nun werden heute keine Bahnschwellen mehr aus Holz gemacht, sondern ich glaube nur noch Beton. Aber man hat ja lange mit Buchenholz, mit diesem Hartholz gearbeitet. Buchenholz wäre sofort verrottet, hat das also imprägniert. Also wenn man sowas tun wollte und sagt, Mensch, ist es doch besser, Bahnschwellen wieder aus Holz zu bauen, dann müsste man imprägnieren. Man müsste auch Masten, die man vielleicht heute aus Beton herstellt und aus Holz herstellen wollte heute, wahrscheinlich auch imprägnieren, die so frei bewittert sind und vielleicht Erdkontakt dazu noch haben. Aber wir sind ja im Hochbau unterwegs. Wir sind ja nicht jetzt im Tiefbau, wo wir Holz verarbeiten wollen.
Ja, das stimmt. Und ich kenne das nämlich auch noch. Ich habe auch mal da am Deich in Ostfriesland gelebt und da hatten wir auch nur Telegrafenmasten und die waren halt richtig so getränkt, glaube ich, in so einem Öl oder so einem Harz. Auf jeden Fall durfte man den Sommer gar nicht anfassen. Teeröl, genau. Aber was ist denn jetzt so der Unterschied?
Ja, also trockenes Holz hat keine Gefährdung durch holzzerstörende Pilze. Die Pilze benötigen das sogenannte freie Wasser im Holz und wir sind allerdings bei einem geringeren Feuchtegrad. Das freie Wasser wäre das Wasser, was sich in den Zellhohlräumen befindet. Und nun ist aber das geerntete Holz, wird ja getrocknet, technisch getrocknet in der Regel, auf unterhalb 20% Holzfeuchtigkeit. Und dieses freie Wasser, das ist erst ab Holzfeuchten über 30% circa. Also nehmen wir mal 1 Kilogramm Schichtenholz. Also 1 Kilogramm kann man sich vorstellen. Das entspricht einem Volumen von 3 Litern ungefähr. Und bei dieser Holzsubstanz, wir haben ja über das Röhrensystem gesprochen, die Holzsubstanz macht tatsächlich nur ein Viertel aus. Das heißt, diese Wandungen dieses Röhrensystems, das ist tatsächlich nur ein Viertel, und drei Viertel, das sind die Luftporen, die Hohlräume. Wenn man jetzt ein Holz anschaut, würde man das gar nicht so vermuten. Aber wenn man ins Mikroskop schaut, dann sieht man tatsächlich dann dieses Röhrensystem. Also mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Wenn eine Fichte zum Beispiel, wir sind jetzt bei dem Beispiel Fichte, wenn wir eine Fichte haben, dann ist im Wachstum, kann dieses Holz tatsächlich 2 Liter Wasser enthalten. Also 1 Kilogramm Fichtenholz, 3 Liter Volumen, kann 2 Liter Wasser enthalten. Theoretisch. Es wird am Ende wahrscheinlich weniger sein. Aber so 1 Liter, 1,5 Liter sind da auf jeden Fall in der Wachstumsphase auf jeden Fall drin. Wenn wir das getrocknet haben, dann haben wir nur noch 200 Gramm Wasser im Holz enthalten. Also sehr, sehr viel Wasser wird rausgeholt.
Okay, okay, ja, das klingt natürlich ein Stück weit plausibel. Und ich sag mal so, wenn ich zum Beispiel Brötchen gekauft habe und ich habe morgens gefrühstückt und dann lasse ich die liegen und dann vergesse ich die und dann finde ich die 3 Tage später, finde ich die wieder, dann sind die natürlich knüppelhart mittlerweile. Da ist wahrscheinlich auch die Feuchtigkeit weg. Und ich sag mal so, ich habe dann nicht mehr so einen Appetit auf das Brötchen. Ich kann das ein bisschen wieder beleben, wenn ich da ein bisschen Wasser drauf mache und das immer aufbacke. Das ist so ein Ding. Aber ich sag mal so, das hat das Holz ja nicht. Ne? Also da kann ja nicht der Pilz kommen und sagen, oh, ich mache mir das mal ein bisschen schmackhaft, ich mache das mal nass. Das geht ja nicht. Also könnte man sagen, ja, der Pilz, der hat ja eigentlich ohne Wasser gar keinen Bock, oder? Der geht nicht ans Buffet.
Ja, das Beispiel ist ganz gut. Wenn du jetzt ein frisches Brötchen, was noch sehr viel etwas mehr Feuchtigkeit enthält, in eine Tüte machst, dann wird nach wenigen Tagen wird das Brötchen verschimmelt sein. Also der Pilz wird dann die Feuchtigkeit genutzt haben. Lässt es aber trocknen, kannst es auf dem Küchenschrank liegen lassen und du findest keinen Schimmelpilz daran. Gut, willst du es auch nicht mehr essen, weil es halt knüppelhart ist. Aber diese Feuchtigkeit, die brauchen wir halt auch im Baum, damit diese holzzerstörenden Pilze überhaupt arbeiten können. Das heißt, sie brauchen dieses Wasser in den Hohlräumen. Das brauchen die Pilze. Dann gibt es aber auch noch das gebundene Wasser. Die Faser des Holzes, also die Holzsubstanz selber, nimmt auch die Feuchtigkeit auf. Das heißt, diese 200 Gramm, die verblieben sind, sind nicht in den Hohlräumen, sondern sie sind in der Faser gebunden. Und dieses Wasser kann der holzzerstörende Pilz, damit kann er nichts anfangen. Also zum Wachstum braucht der Pilz freies Wasser aus den Hohlräumen. Und deshalb schützt sich das trockene Holz dann wieder gegen diese holzzerstörenden Pilze.
Okay. Kannst du uns mal so ein bisschen genauer erzählen, was bedeutet gebunden?
Ja, das ist ja das Besondere an dem Holz. Man sagt auch, Holz ist hygroskopisch. Was heißt das? Also nehmen wir mal einen Schwamm. Wenn ich einen Schwamm habe aus Kunststoff und ich habe einen Naturschwamm, dann ist der Naturschwamm praktisch ähnlich zum Holz. Ein Kunststoff, Schwamm kann ich nass machen, aber ich könnte ihn auch wieder komplett vom Wasser trennen. Das heißt, ich könnte ihn komplett ausdrücken. Dieses Wasser sackt in diesem Schwamm tatsächlich auch von oben nach unten. Wenn ich den also im oberen Bereich nass gemacht habe, werde ich feststellen, dass dieses Wasser so allmählich durch den Schwamm nach unten sackt. Bei dem Naturschwamm ist es so, dass das Material selber auch eine ganze Menge Feuchtigkeit aufnimmt. Er vergrößert sich sogar ein bisschen, wenn er Wasser aufnimmt. Und ja, natürlich, wenn ich zu viel Wasser drauf tue, dann sackt es dann irgendwann auch durch dieses Röhrensystem, Porensystem. Und also Holz ist praktisch ein hygroskopischer Werkstoff, der im Material selber Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist dann baubiologisch ganz wertvoll, weil man sagt denn ja, Holz ist feuchtigkeitsregulierend. Das heißt, wenn ich geduscht habe im Badezimmer, nimmt das Holz, wenn ich jetzt eine Holzdecke zum Beispiel habe, also nicht gestrichen, mit Kunststoff gestrichen, dann bringt das nichts, aber natürliches Holz, dann nimmt dieses Holz reichlich Feuchtigkeit erstmal in sich auf und gibt es dann so allmählich wieder ab. Wir machen in unseren Schulungen auch Versuche damit und fragen dann immer, wie lange dauert das wohl, bis die Feuchtigkeit wieder raus ist. Man sieht richtig, wie Wasser in dem Holz aufsteigt, das verfärbt sich dann so ein bisschen. Und noch im Seminar, eine Stunde später, stellen wir fest, dass es wieder trocken ist. Also es gibt dann auch das, die Feuchtigkeit sehr, sehr schnell wieder.
Okay, das ist natürlich ganz schön fix. Und ja, das Holz ist ja dauerhaft geschützt. Aber dann gibt es ja auch noch, ja, also wir haben jetzt den Pilz, sage ich mal, den haben wir jetzt rausgehalten. Aber genau. Dann gibt es ja noch Insekten.
Einfach weniger als 30% Feuchtigkeit, dann ist er, hat er keine Chance. Dann
haben wir noch die anderen Übeltäter, Insekten, vielleicht den Holzwurm.
Ja, genau, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren, den haben wir ja auch. Es gibt aber tatsächlich nur wenige Insekten, die trockenes Holz nehmen. Also viele Insekten gehen an vorgeschädigtes Holz ran. Das kann man im Wald dann auch beobachten. Ameisen laufen da rum und ich weiß nicht was alles. Also die bedienen sich dann an dem Holz. Aber das ist dann das durch Pilze vorgeschädigte Holz. Das ist, also da arbeitet die Natur dann so miteinander und jeder hat was davon. Bei diesen Insekten, und da gibt es zum Beispiel den Nagelkäfer oder die Holz, der Hausbock. Der Hausbock, das sind sogenannte Trockenholzinsekten. Die können tatsächlich auch Holz verarbeiten, also vermeintlich gesundes Holz verarbeiten und praktisch dieses Holz auch tatsächlich als Nährstoff ansehen. Wir nennen es dann landläufig den Holzwurm, der dann da seine Kanäle arbeitet. Und also mehrere Jahre wird so ein Wurm tatsächlich alt, bis er dann irgendwann mal sich verpuppt und ein Insekt dann wieder wird. Und dieses Insekt lebt nur wenige Wochen. Also so ein Insekt ist tatsächlich mehr Larve und Wurm als fliegender Käfer.
Ja, okay. Ja, gut. Und ja, jetzt hast du ja erzählt, okay, wenn das im Wald liegt, so, da hat das Feuchtigkeit, da hat das irgendwie, da hat das halt diese Schäden und Mängel, die du gesagt hast, sodass es dann attraktiv ist für die Tiere. Aber wie ist das denn, wenn das jetzt verbaut ist, beispielsweise?
Ja, genau. Das müssen wir noch ein bisschen näher erklären mit diesen holzzerstörenden Insekten. So nennen wir sie. Da unter diesem Begriff werden sie zusammengefasst. Also es gibt die holzzerstörenden Pilze und die holzzerstörenden Insekten. Und zu den holzzerstörenden Trockenholzinsekten gehören eben Nagelkäfer und Hausbock. Die brauchen allerdings ja nicht nur das Holz als Nährstoff, sondern die brauchen auch ein bisschen Feuchtigkeit. Und sie haben ja keine Wasserquelle in irgendeiner Form. Das heißt, sie sind also in einem vitalen Zustand, wenn, also diese Würmer, wenn das Holz eine bestimmte Feuchtigkeit hat. Also so, also auf jeden Fall deutlich über 10% Feuchtigkeit hat. Sagen wir mal 12-15%. Und je mehr Feuchtigkeit, umso besser ist es dann auch. So, dass sie dann praktisch auch sich gut entwickeln können, diese Würmer. Nun haben wir es aber so, dass die Hölzer, die wir heute verbauen, die Konstruktionen haben sich einfach verändert. Also so alte Konstruktionen, Gebäudekonstruktionen. Also als Kind habe ich zum Beispiel noch Schnee vom Dachboden schippen müssen, weil es einfach nicht so dicht gebaut war. Das heißt, die Ziegel haben einfach auch Feuchtigkeit durchgelassen oder Flugschnee in dem Fall durchgelassen. Und dann musste man dann alsbald sehen, dass das mitbekommen, dass oben auf dem Dachboden Schnee liegt. Und dann hat man es runtergeschippt. Ansonsten taut es dann ja irgendwann und man hat viel Wasser im Haus. Das wäre dann nicht so gut gewesen. Also diese alten Dachstühle haben eine höhere Feuchtigkeit gehabt. Und das mochten die, diese Larven, die Insekten. Die alten in den Städten zum Beispiel Treppenhäuser, unbeheizte Treppenhäuser, haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und bei einer hohen Luftfeuchtigkeit, sagen wir mal so 50-60%, also so kühle Räume, haben eine höhere Luftfeuchtigkeit. Und dann hat das Holz auch eine höhere Holzfeuchtigkeit. Denn liegt es nämlich so bei 13-15%. Und ja, dann schlägt dann der Käfer zu. Wenn wir es heute verbauen hinter den Bekleidungen und hinter den Unterdeckungen und wir haben ja so ein mehrschichtiges System im Holzbau, dann ist die Konstruktion darunter eher unter 10%. Und dann ist das für die Insekten einfach kein gutes, ja, es fehlt die Feuchtigkeit einfach. Sie können sich nicht entwickeln, diese Larven.
Okay, sehr gut. Also kann man, müsste man sagen, ja, das ist insgesamt eigentlich eine gute Sache, wenn wir das jetzt möglichst trocken halten. Also muss man Holz heutzutage mit den, so wie das verbaut wird und aber auch, wie wir das selber behandeln und wie feucht wir das lassen werden, da brauche ich eigentlich heute keine chemische Behandlung mehr, oder?
Nein. Nee, auf keinen Fall. Die Konstruktionen haben sich stark verändert. Wir nutzen heute technisch getrocknetes Holz. Technisch getrocknetes Holz hat eine, ja, ist quasi, das ist ja bei der Trocknung erwärmt worden. das so bei ungefähr bei 60, 70 Grad wird das erwärmt. Und man hat festgestellt, dass die Attraktivität des Holzes für diese Trockenholzinsekten tatsächlich auch nochmal abgenommen hat. Also was mag das sein? So ätherische Öle, also beim Erwärmen gehen sozusagen dann, was ansonsten Lockstoffe wären, gehen ein bisschen raus. Offensichtlich wird das Holz auch durch die technische Trocknung unattraktiv. Ich habe das selber bei mir im Feuerholzschuppen, das ist also auch aus technisch getrocknetem Holz gebaut, dieser Schuppen im Feuerholz selber sind Insekten drin, aber in der Konstruktion, das habe ich nicht irgendwie geschützt durch irgendwas, ist alles frei zugänglich, da sind auch Risse drin. Diese Insekten brauchen auch diesen, fliegen dann das Holz an und suchen sich Risse und dort legen sie die Eier ab. Die Risse gibt es da, aber es gibt keine Insekten. Also dieses technisch getrocknete Holz, was heute ja Standard ist, das ist unattraktiv. Also kurzum, keine Notwendigkeit, mit chemischem Holzschutz da vorzugehen. Und im Grunde haben wir heute Kenntnis über Holz, so wie es auch viele Jahrhunderte auch funktioniert hat.
Okay. Ah, okay. Ja, also dann könnte man eigentlich sagen, wir haben technisch getrocknetes Holz. Das ist wieder nicht interessant für Käfer und Insekten, sage ich mal, oder generell Insekten. Das bedeutet, eigentlich haben wir, wenn wir so ein Holzhaus haben, den als größten Feind immer noch nur den Pilz, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also das hört sich als Feindschaft an. Im Grunde genommen ist ja der Baum und der Pilz eine Symbiose. Sie brauchen einen anderen in einer guten Waldumgebung hat das Zusammenhang. Aus Sicht der Menschen stimmt das, ist der Pilz der Feind des Holzes. Und das haben wir vollständig im Griff. Also das Holz ist geschützt. Wir bauen Dächer drauf. Die Dächer werden in Ordnung gehalten. Wir haben eine Bekleidung davor. Die Bekleidung ist hinterlüftet. Das ist die dauerhafteste Form. Es genügt uns also vollständig eine Brettbekleidung. Also auch dort können wir Holz und Vollholz verwenden, also energiearm bauen und Holz verwenden. Das funktioniert tadellos. Gucken wir nur mal nach Skandinavien. Dort ist es, sagen, die Kultur des Bauens, mit diesen Materialien zu arbeiten. Vielleicht können wir davon ja auch ein bisschen übernehmen, weil wir einfach dann energieärmer bauen können. Und wenn wir jetzt allerdings in Richtung frei bewitterte Holzkonstruktionen gehen, wir bauen eine Terrasse, wir bauen einen Balkon, wir bauen Brücken aus Holz, dann müssen wir ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen, uns noch mehr Gedanken über die Konstruktion machen. Man weiß auch, und das ist auch dort, wo wir diese Hölzer ja bewittert haben, Bootstiege oder sowas, naja, das muss man dann auch tatsächlich immer mal wieder erneuern. Das ist halt so. Wir gehen allerdings nicht mehr davor, dass wir mit chemischen Mitteln arbeiten, sondern wir nehmen einfach dann resistentere Hölzer. Das geht dann bei einer Douglasie los. Douglasie wird in der deutschen Waldwirtschaft eine immer größere Rolle spielen, weil sie in der Waldgesellschaft sehr gut wächst, auch schnell wächst und hat auch ein etwas dauerhafteres Holz, als es eine Fichte oder Tanne wäre. Und dann kommt auch die Lärche noch ins Spiel. Es ist also immer nur die Frage, in welchen Regionen wächst der Baum? Hier geht die Lärche besser, dort geht die Douglasie besser oder eine Kiefer. Immer in Gesellschaft dann auch mit Laubbäumen. Und ja, und wenn wir solche Brücken bauen oder Terrassen, Balkone, dann müssen wir konstruktiv natürlich noch so einiges tun. Wissen dann aber auch, dass solch eine Konstruktion dann nicht 1000 Jahre halten kann, sondern es sind dann eben immer auch Verschmutzungen da und diese Verschmutzungen sind dann feuchte Nester und das wissen wir auch, dass an solchen Stellen dann auch der Pilz dann seine Chancen hat, dann sind dort die höheren Feuchtigkeiten. Also wenn wir das alles immer schön säubern, also gerade werden hier bei uns im Ort werden Holzbrücken saniert. Ich denke manchmal, Mensch, wenn sie mal so diese Verschmutzung aus den Ritzen rauskratzen würden, hin und wieder mal so, einmal im Jahr vielleicht, dann würden die Brücken länger halten. Das würde schon was bringen.
Also, ich will noch mal kurz einen kleinen Umschwung machen. Wir haben jetzt mitgenommen, eigentlich haben wir mit diesem technisch getrocknetem Holz haben wir kein Problem mit Schädlingen, also in Form von Käfern oder solchen Geschichten. Wir haben das auch trocken genug, das Holz. Eigentlich ist es für den Pilz auch nicht interessant, weil es eigentlich zu trocken ist, das Holz. Und dann heißt es immer, ja, das muss auch vernünftig verbaut werden und wir achten da drauf, Fassadenunterlüftung und, und. Ja, deswegen nochmal die Frage, gibt es denn ja beim Holzhausbau, sage ich mal, Regeln, die es für den Holzschutz quasi zu beachten gibt.
Ja, unbedingt. Und diese Regeln haben sich halt auch krass verändert. Also wenn zu meiner Lehrzeit noch in den Regeln stand, es muss alles immer mit Chemie behandelt werden, dann steht heute in den Regeln, nein, keine Chemie. Denn da, wo Menschen wohnen oder Tiere oder Lebensmittel gelagert werden, da hat Chemie nichts verloren. Es geht ja auch ohne. Und dieses Einmaleins des Zimmermeisters sozusagen, und der Zimmermeister ist auch tatsächlich verantwortlich für diesen Holzschutz, der schaut in die Holzschutznormung rein, und das ist die DIN 68800. Das ist, ja, das ist eine hervorragende technische Grundlage, an die hält man sich auch. Also das heißt, es hat sich im Holzbau eine Kultur des Holzbaus, des Holzschutzes entwickelt in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Die ist also großartig. Man ist sich auch einig, ob das ein Forscher ist oder ein Baupraktiker. Man ist sich tatsächlich über den Holzschutz heute einig und man baut relativ gleichförmig diese Konstruktion, diese bewährten Konstruktionen. Auf den chemischen Holzschutz, auch da ist man sich einig, will man verzichten und verzichtet auch. Ich habe sehr viel mit dem Holzhandel zu tun. Ich schaue mich dann immer um. Man findet heute so gut wie kein Holz mehr in den Regalen, was irgendwie chemisch behandelt wäre. Und lassen wir es einfach weg. Es macht keinen Sinn. Also auch dieses imprägnierte Gartenholz. Das muss man nicht machen. Man kann dann auch mit Douglasien oder Lärchen arbeiten. Also ich habe da so meine Erfahrungen gemacht und ich kann nicht feststellen, dass ein irgendwie imprägniertes Holz dann am Ende tatsächlich besser hält als eine Douglasie oder Lärche. Kann ich so nicht bestätigen. Also dann lieber unbehandeltes Holz nehmen, und wenn das dann wirklich mal kaputt sein sollte, weil man einen Pfahl eingegraben hat, dann kann man das am Ende vielleicht dann auch in den Kamin dennoch stecken. Ein chemisch behandeltes Holz natürlich nicht. Das muss dann entsorgt werden und das ist Sondermüll und ja, das ist dann aus dem Wertstoffkreislauf wirklich auch entnommen. Wenn man einen Pfahl hat, kann man ihn auch noch ein bisschen kürzen. Wenn er unten verrottet ist, dann hat man einen kürzeren Pfahl, dann gräbt man ihn einfach nochmal wieder ein. Vielleicht reicht er dann auch in der Länge. Ja, also Holzschutz funktioniert heute konstruktiv und nicht mehr chemisch. Wir halten das Wasser vom Holz fern. Und mit Dächern, die funktionieren, mit Bekleidung, die funktionieren. Und das ist schon das ganze Geheimnis des Holzbaus.
Ja, das ist eigentlich ja ziemlich spannend, muss ich sagen. Strohhalme, Pilze, Insekten, Wasser. Wir wissen jetzt so ein bisschen, ja, wie es eigentlich kommt zu Problemen mit Holz und wovor wir das Holz eigentlich schützen müssen. Und ja, wir haben auf jeden Fall den Baustoff Holz heute so ein bisschen ja besser verstanden. Deswegen sage ich danke, Holger, für den Einblick. Okay. Ja. Und ich sage mal so, der Zimmermeister, der sorgt natürlich mit seinem Wissen, wie wir heute gelernt haben, und dank natürlich der DIN 68800 Konstruktion für ein langlebiges Bauwerk zu haben. Und ja, wenn man mehr weiß, dann verschwinden auch so ein bisschen, sage ich mal, die, für mich jetzt auch so die Vorbehalte. Ne? Also ich weiß jetzt, okay, ich muss darauf achten, dass das trocken bleibt. Dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete geschafft. Und ja, was uns natürlich noch fehlt, hey Leute, wenn ihr euch rund um das Thema Holz natürlich interessiert, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei uns auf der Webseite oder dass ihr mal bei YouTube bei uns vorbeischaut. Da heißen wir auch Das Moderne Haus. Ihr könnt einfach googeln nach Das Moderne Haus. Da findet ihr eigentlich alles von uns. Und ja, wenn ihr sagt, ach, weißt du was, ihr habt hier viel erzählt, na, aber ich will mal wissen, ich will mal mit jemandem sprechen bei mir in der Nähe, dann guckt auch mal bei den Holzbau-Experten vorbei. Ja, also die haben viel mit Holz zu tun. Das sind ja wahre Holzbau-Experten. Und die findet ihr natürlich auch auf der Webseite unter Holzbau-Expertensuche. Und ja, für heute sagen wir aber erstmal tschüss. Und ja, Holger, kannst du uns dann erzählen, was du nicht aus Holz bauen würdest? Zum Abschluss vielleicht.
Ja, da gibt es ein paar Sachen, die ich nicht aus Holz bauen würde. Das ist sogar eine ganze Menge, die ich nicht in einer Holzkonstruktion packen würde. Vielleicht unterhalten wir uns auch mal darüber, welche Konstruktionen funktionieren eben auch nicht. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir die alten Gebäude modernisieren. Und da fragt man sich mal, wie macht man das? Funktioniert das eigentlich alles? Und was funktioniert eigentlich am besten? Und was sollte man vielleicht auch nicht tun? Vielleicht wäre das ja auch mal eine schöne Sache, einfach mal die Dinge zu sammeln und erklären, die nicht so gut funktionieren. Was hältst du davon?
Ja, das finde ich gut. Ne? Wir sind ja sonst eigentlich immer sehr positiv, aber wir wollen natürlich auch gerne mal wissen, was funktioniert eigentlich nicht. Also was sollte man nicht machen? Finde ich gut. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Da wollen wir dann sprechen über die Grenzen des Holzbaus. Und ich sage danke, Holger. Und wir sagen...
Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss allerseits.